Ein kleiner Warnhinweis, bevor es denn wirklich losgeht. In der heutigen Folge reden wir größtenteils über die rechte Szene und das Leben darin. Unser Gast ist ein ehemaliger Aktiver in dieser Szene, der mittlerweile ausgestiegen ist und mittlerweile Leuten hilft, aus dieser Szene rauszukommen. Deswegen bleibt immer schön fair in den Kommentaren und ja, viel Spaß mit dem Podcast. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Professor Emu. Mit mir an meiner Seite ist wie immer David.
Hallo.
Ja, und heute haben wir wie immer einen Gast dabei, und zwar ist es heute der Felix. Guten Tag, Felix.
Ja, hallo. Servus aus München.
Ja, wir wollen heute mit dir über ein Thema reden, und zwar warst du ja mal eine Zeit lang in der rechten Szene aktiv gewesen, bist dann da rausgekommen. Und bist jetzt bei den Aussteigerhilfe dabei. Du kannst ja mal kurz ein paar Sätze zu dir selbst.
Ja, also ich bin 37 Jahre jung und arbeite inzwischen für die Organisation Exit Deutschland, und zwar schon inzwischen seit 5 Jahren. Und vor 12 Jahren inzwischen, also Zeit vergeht, da muss man gar nichts tun. Vor 12 Jahren inzwischen bin ich selbst aus der Neonazi-Szene ausgestiegen, in der ich circa 10 Jahre lang war. Also das ist jetzt, klingt jetzt erstmal wie so eine mathematische Gleichung, aber da kann man sich, glaube ich, schon einige Informationen rauslesen. Also in der Jugend in die bayerische Neonazi-Szene eingestiegen, Kameradschaftsszene, NPD und so weiter, wie man sich das eben damals, ja, damals gab es auch noch nicht viele andere Angebote, muss man sagen. Und davon auch sehr überzeugt gewesen, war dann auch Nazi-Musiker, dementsprechend gut vernetzt und mit der Ideologie kein Problem, auch mit der Gewalt und so weiter, die da so gegen Menschen durchaus aufgerufen wird in der neonazistischen Musik. Dann aber mit Anfang 20 ungefähr, da spielt ja auch eine Rolle, dass ich mit meiner Frau damals zusammengekommen bin. Wir hatten uns in der Szene kennengelernt und sie ist ganz anders als ich in der Szene eben aufgewachsen, also als Kind schon in sogenannte Siedlerprojekte, wie man es heute dazu sagt, völkische Kreise, heimattreue deutsche Jugend, um dem Ganzen einen Namen zu geben. Da hieß das Ganze eben damals. Und so kam sie in die Szene. Wir sind dann, die Beziehung war jetzt nicht der Grund, warum ich komplett ausgestiegen bin, sondern es müssen da 1000 Gründe vorliegen. Ich denke mal, wir gehen da einfach zu ins Gespräch. Ich wollte jetzt gerade den Versuch starten, was mir aber nie gelingt, in kürzester Zeit zu sagen, warum bin ich eingestiegen, warum bin ich ausgestiegen. Das ist aber dann meistens noch vielfältiger. Die Ausstiegsarbeit, die ich heute eben mache, für die Aussteigerhilfe Bayern, die bei Exit Deutschland installiert ist, die beruht sehr auf dem Gebot der Freiwilligkeit. Das heißt, die Leute melden sich bei uns freiwillig und wir zwingen sie auch nicht. Wenn sie dann zu dem Entschluss kommen, nein, ich möchte doch mit meinem Hakenkreuz-Tattoo durch die Gegend laufen, dann können wir da nichts machen. Dann beenden wir halt den Kontakt und warten, bis der Mensch sich quasi wieder meldet. Also das jetzt erstmal als Input. Ich denke, ihr habt genug Fragen, die das dann nochmal aufgreifen können.
Jawohl. Also fangen wir mal direkt an. Wie alt warst du, als du das erste Mal mit der Szene in Berührung kamst, und was waren halt deine ersten Berührungspunkte mit der Szene?
Das erste Mal mit der Szene in Berührung, ja, das ist natürlich schwierig, das ist eine schwierigere Frage. Also meine Kindheit hat sich in München abgespielt. Dann sind wir auch aus Wohnungspreisgründen, also die kann man sich ja vorstellen, das ist ja auch jetzt in Sachsen auch nicht anders in den Großstädten, dass die Mietpreise dort sehr teuer sind, und deswegen sind wir irgendwann aufs Land rausgegangen. Und das ist halt, also zumindest in die Vorstädte. Und wie man sich es halt dann doch so vorstellt, war in München wenig in meiner Kindheit, überhaupt nichts mitbekommen, in der frühen Jugend dann im Umland dann schon anders. Das war auf unterschiedlichen Ebenen. Mein Bruder ist mal mit so ein paar, ich sage jetzt einfach mal, Saufglatzen aus dem Stadtpark rumgehangen und hat dann Nazi-Musik mit nach Hause gebracht. Das heißt, das erste Mal rechtsextreme Musik habe ich mit 12 ungefähr gehört. Konnte das damals noch gar nicht einordnen. Ich meine, 12-Jähriger, was soll der da großartig reflektieren dazu? Der kann entweder sagen, mich stört der Rassismus oder nicht oder sowas. Und dann allerdings für die nächsten Jahre hat mich die rechte Szene tatsächlich sehr stark abgeschreckt, muss ich sagen. Also das war irgendwie, ich habe ein großes Problem in der Zeit entwickelt, so mit Autoritäten. Und da zählte ich dann irgendwie so die rechte Szene dazu und habe das dann so übernommen, einfach relativ ja, ungeprüft, was man so über Neonazis hört, so böse, böse Leute, die Welt schlechter machen wollen, so ungefähr. Und war dann mit 14, 15, als ich immer noch sehr, sehr autoritätenkritisch war und auch der Staat, ich habe den Staat und zwar sozusagen einfach gehasst, ohne dass jetzt als 15-Jähriger richtig weiß, was bedeutet es eigentlich, einen Staat zu hassen. Ja. Mag jetzt in der Diktatur anders sein, aber ich würde halt schon sagen, dass ich damals wirklich wenig Ahnung hatte. Da spielte viel Pubertät eine Rolle auch. Und ich war dann mit 15 ungefähr echt extrem überrascht, als ich dann das erste Mal mit Kameraden, wie ich sie dann recht schnell nannte, über Politik gesprochen habe und die dann eben nicht gesagt haben, wir wollen alles schlechter machen, wir wollen Bürgerkrieg und sind böse Leute, sondern das Ganze eben anders formulieren können, wobei ähnliche Inhalte oft mitschwimmen, aber alleine schon so Geschichten wie, was jetzt gerade auch eine Rolle spielt in der rechtsextremen Argumentation, dass Neonazis ja von Haus aus oder Nationalisten, wie sie auch immer sich selbst nennen, gegen Krieg sind, weil die wollen ja ihre Heimat schützen und ihr Volk schützen und deswegen wollen sie von Haus aus keinen Krieg und lauter solche Sachen. Neonazis skandieren dann auf Demonstrationen, wenn wir bei dem Thema bleiben wollen, nie wieder Krieg nach unserem Sieg. Natürlich kann man da selbst drauf kommen, welche Art von Frieden da dahinter steckt. Und eine große Sache spielte für mich aber noch eine Rolle, wo ich, also es gab auch Konflikte mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund damals. Das ist schon leider wirklich ein Grund gewesen, der da eine Rolle spielte. Bei einem 15-Jährigen ist immer so, dass da das Gefühlte in seinem Umfeld eigentlich das ist, was er auf die Straße tragen möchte. Und was bei mir aber wirklich noch eine Rolle spielte, war das Hitler-System. Mein kleiner Bruder hat das Down-Syndrom. Und ja, in meiner Familie, meine Eltern sind linksliberal, linksdemokratisch unterwegs. Und das heißt, mit dem Hitler-System waren wir früh konfrontiert. Ja, und ich konnte mich zum Beispiel auch mit Gaskammern, also nicht wirklich anfreunden zu Beginn. Aber wie das so ist bei allen Fundamentalisten leider, sind die auf alle kritischen Fragen bestens vorbereitet und haben sich diese unter Umständen auch selbst gestellt und bekam mich dann auch in diese Verschwörungstheorien rund um Adolf Hitler, rund ums Dritte Reich und Gaskammern und alles war ja eigentlich ganz anders. Und natürlich, ich möchte mich damit nicht entschuldigen, sondern ich möchte euch erklären, wie das bei mir dann aufgebaut wurde, dieses Weltbild. Man muss das glauben wollen, da bin ich heute immer noch fest von überzeugt, dass irgendwas in mir gesagt hat, komm, glaub das einfach, das willst du glauben. Aber dann geht es natürlich sehr schnell. Ich würde mal sagen, so mit 16, 17 Jahren, wenn man mich gefragt hat, was mein Ziel im Leben ist, dann war da war es dann der Bürgerkrieg in Deutschland, der endlich die Revolution herbeibringt, irgendwie USA und Israel aus der Welt treiben und so weiter. Also das ganze volle, komplette Programm. Man leugnet dann zwar den Holocaust oder ich habe das getan, aber man forderte dann, ich auch forderte, vielleicht meine Ich-Form, dann auch quasi Rache an den Juden dafür, dass sie diese Lüge vom Holocaust erzählt haben und so weiter und so fort. Und damit ist dann der Übergang auch gemacht in die problematische Richtung, wo der Mensch dann wirklich automatisch zu einem Problem wird.
Ja, in deiner Zeit, in der du in der Szene aktiv warst, was waren deine wichtigsten Überzeugungen gewesen?
Da gibt es einen interessanten Begriff. Der Begriff heißt Patchwork-Nazis. Das heißt, dass man sich aus verschiedenen Punkten die Sachen zusammensucht und zusammen ja, kleistert quasi, wie sie einem selber passen. Und wie ich schon ein bisschen angeteasert hatte, das Thema behinderte Menschen spielte in meiner Weltanschauung so keine Rolle wie im Nationalsozialismus. Das habe ich gerne ausgeklammert, was im Dritten Reich mit behinderten Menschen passiert ist. Das habe ich gerne komplett übersehen. Mir waren dann die sozialen Aspekte wichtig. Also dass Arbeit muss immer was Ehrenhaftes sein und so weiter. Also wirklich diese Arbeiterkampfmentalität, dass der arme Arbeiter, also der untere Arbeiter darf jetzt nicht unbedingt großartig weniger haben als der Chef da und so weiter. Also dieser sozialistische, teils kommunistische Aspekt, den dann Neonazis immer wieder von sich geben. Es war 2004 ungefähr, als ich dann 18 war und die ersten Demonstrationen besucht hatte. Da ging es dann gegen Schröder, gegen die SPD, gegen Hartz IV und Sozialabbau. Also ihr merkt es vielleicht, das ist auch nicht untypisch. Das ist auch immer wieder wichtig, das immer wieder zu betonen, dass man die einzelnen Leute, die da mitlaufen, sich oft Sachen raussuchen, wo dann andere Jugendliche haben und oft dann so mit mir geredet haben und dann schnell gesagt, naja, die Sachen, die du sagst, die kann ich ja alle komplett nachvollziehen. Das waren die Sachen, auf die ich mich hauptsächlich ja, Hass auf USA und Israel, um damit auch den eigenen Judenhass ein bisschen zu verschachteln und um die deutsche Kriegsschuldfrage einfach zu negieren, indem man halt sagt, die USA bringen von Haus aus nur Böses in die Welt. Ja? Dann braucht man sich ja gar nicht mehr großartig damit auseinandersetzen, was die dann auch so verurteilt haben nach 45 und so weiter. Also das waren so ein Querschnitt dadurch, mein Hass, den ich persönlich hatte oder wo ich Militanz am liebsten sah, war gegen Polizei und so weiter. Und das heißt, man hat sich dann auch gut gefühlt. Gleichwohl ist es aber durchaus so, dass alles andere wäre gelogen. Dass wenn man am Wochenende mit anderen Neonazis irgendwo unterwegs ist und da kommen Menschen, die entweder andere Frisuren haben oder andere Hautfarbe, dann ist natürlich auch klar, wo die Gewalt sich dann entlädt. Ist ja völlig logisch. Also ja.
Ja, kannst du mal deinen Alltag beschreiben, den du hattest, während du in der Szene aktiv warst?
Ja, am Anfang habe ich noch mich um Ausbildung bemüht. Und dann, da hatte ich noch etwas weniger Zeit, so zwischen 15 und 17. Da war ich tatsächlich unter der Woche irgendwie einmal ein, zwei Mal mit anderen Nazis beim Saufen und am Wochenende dann auf einem Konzert oder einer Demo. Später, ich bin ja dann unter anderem auch nach Dortmund gezogen und war dann eben Liedermacher. Dann gehen wir mal lieber in diese Zeit rein, wo ich wirklich Vollzeit-Nazi war. Die Dortmunder Zeit ist da eigentlich die beste. Wenn man morgens aufgewacht ist oder vormittags, ehrlicherweise, je nachdem, dann hat man halt erstmal geschaut, was steht gerade an. In Dorstfeld, was ist gerade los im Nazi-Kiez? Dann hat man zusammen gefrühstückt und über diese Flugblätter gesprochen, die vielleicht noch nicht fertig sind und so weiter. Also man hat wirklich morgen schon angefangen zu organisieren und Dinge zu tun. Dann waren Montag bis Freitag unterschiedliches Abendprogramm natürlich. Man hat mal eine Gruppe in einer anderen Stadt beim Infoabend besucht. Später hatte ich dann auch durchaus auch mal den ein oder anderen kurzen Überraschungsauftritt bei einem Stammtisch unter der Woche mal und ja, so ging das Montag bis Freitag, war schnell vorbei die Woche. Freitag dann, je nachdem, ob Samstag irgendwo eine Demo ist, ist man dann am Freitagabend noch feiern gegangen oder schon mal quer durch Deutschland die Hinreise angetreten. Alles natürlich für den Jugendlichen auch mit einer gewissen Spannung verbunden, muss man natürlich auch sagen. Ich meine, ich sage das heute nicht selten, man kann das auch beim Fußball haben, ja, wenn man nur das braucht, dann muss man immer noch kein Neonazi werden an der Stelle. Und dann ist man halt am Samstag irgendwo aufmarschiert. Danach war in der Regel irgendein Konzert oder später, als ich dann erfolgreicher wurde mit meiner Musik, hatte ich halt zwei, drei Auftritte am Wochenende. Da blieb eh keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Unter der Woche muss ja auch noch irgendwann geprobt werden und so weiter. Und das ist dann, ja, also man hat wirklich auch extrem viel zu tun. Und das ist auch eine interessante Beobachtung, weil der 15-jährige Felix, bevor er die Neonazis kennengelernt hat, der ist am liebsten rumgegammelt. Und dann auf einmal war ich rund um die Uhr beschäftigt und hatte gar keine Zeit mehr zum Rumgammeln. Missionieren und ja.
Ja, du hast ja gerade schon die Musik angesprochen. Welche Rolle spielt die Musik in deinem Leben oder hat sie in deinem Leben gespielt? Und welche Rolle spielt die Musik generell bei den Nazis?
Immer schon eine sehr große Rolle. Wobei man ja die Musik einfach halt mitnimmt. Man nimmt jedes Propagandamittel mit, das einem nutzt. Ich persönlich, ja, ich hatte als Kind schon klassische Gitarre gelernt. Das heißt, da ist schon musikalische Vorprägung irgendwie da. Musik war mir auch immer sehr wichtig, ist mir auch heute noch sehr wichtig. Weil ich schon auch ein Mensch bin, ja, gibt es natürlich viele Menschen. Jeder, der sagt, er hört gerne Musik, oder die meisten, die ich kenne, haben das irgendwie, dass es auch sich emotional mitnimmt. Also, dass du auch Lieder hast, bei denen da einfach, die dich irgendwie erreichen. Bei denen du irgendwie nachdenkst, die dein Herz erreichen und so weiter. Und das ist natürlich eine ganz, ganz heftige Geschichte. Und da muss ich sagen, da sprechen irgendwie zwei Herzen aus meiner Brust. Der eine denkt an den 15-jährigen Felix, der sich da in der emotionalen Phase der Pubertät diese Nazi-Mucke anhört und die an sein Herz ranlässt. Die andere dann aber oft an den 19-jährigen Felix, der selber Nazi-Musik gemacht hat und genau versucht hat, diesen Effekt dann auch bei anderen zu erreichen. Also durch die Musik ist schon extrem leicht, allein schon so Sachen wie, ja, dass diese Revolution und Bürgerkrieg, dass das so romantisch dargestellt wird, das funktioniert über die Musik, weil du da halt hörst ja nur für dich und hast da dein Bild vom Held, vom Freiheitskampf und so weiter. Und das ist wirklich extrem gefährlich dahingehend, ja.
Ja, du hast vorhin schon erzählt, dass deine Eltern eher linksliberal eingestellt sind. Wie haben die denn darauf reagiert und generell deine Freunde, die du bis dahin hattest?
Also Freunde, die Clique, in der ich mich da befunden habe, kurz davor sind wir umgezogen. Das heißt, das war auch ein relativ neuer Freundeskreis, den ich gerade hatte. Die Clique hat diese rechte Musik gerade aufgenommen. Das heißt, da gab es so eine kollektive Begeisterung einfach für das Neue da. Die ersten haben sich dann schon der klassischen Jacken und Pullover eben irgendwo organisiert und gekauft. Das geht ja ruckzuck, dass man sich da optisch einfach labelt, sozusagen. Und ja, andere Freunde von mir damals haben das kritisch bis lächerlich beobachtet. Also das war schon so, dass Ich war wirklich ein sehr schwieriger Jugendlicher zu dieser Zeit, mit 14 ungefähr, war ich wirklich bei Kleinstadt in Erding, kannte nicht jeder, aber nicht den guten. Und das mit 14 muss man erstmal schaffen. Also das heißt wirklich richtig, also ich sage es gar nicht mit Stolz, sondern richtig völlig durchgeknallt. Das heißt, die Leute, die mich da kannten, haben gesagt, oh mein Gott, jetzt macht doch Felix einmal auf Nazi. Was kommt als nächstes? Ja? Weil da wirklich eine Phase auch nach der anderen kam und ich das immer alles zur Schau stellen wollte. Und viele haben halt gesagt, die hat es richtig erschrocken, als ich dann Jahre später dann als ja, quasi Anführer so in der Zeitung stand und im Verfassungsschutzbericht war und so weiter. Und das sind dann erst die Sachen, wo sie dann wirklich, wo mir auch frühere Freunde dann eben im Nachhinein erzählt haben, dass sie sowas für ein schlechtes Gewissen hatten, weil sie dachten, wir hätten den mal ernst nehmen müssen und mit denen reden, statt den einfach also zu belächeln. Ausgelacht hat mich niemand so. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ich fühlte mich einfach nur cool in meiner Rolle. Aber natürlich haben sie es belächelt, absolut.
Und was war dann der Punkt, wo du gemerkt hast, dass du raus aus der Szene musst?
Naja, das ist die Königsfrage von allen. Die kann man auch irgendwie jedes Mal anders beantworten. Man muss sich das vorstellen, das war ein Prozess von weit über 3 Jahren, von der ersten Entscheidung bis zum Schritt, ich gehe da raus. Und da kam so viel. Also da kamen, das sagen wir halt heute auch als Ausstiegsorganisation, es müssen immer irgendwelche äußeren Faktoren passieren, damit du überhaupt merkst, dass irgendwas bei dir nicht mehr stimmt. Und das habe ich dann immer wieder mal gemerkt. Also ich weiß gar nicht, was ich da rausholen soll. Ich fand nochmal die Beziehung zu meiner Frau, wo ich mich einfach sehr geschämt habe am Anfang, weil sie halt zu Hause wirklich häusliche Gewalt erlebt hat. Die Ideologie wurde ihr auch eingeprügelt. Ja, sie war dann davon überzeugt. Aber es war wirklich, wenn man zu einem Menschen irgendwelche zwischenmenschlichen Gefühle entwickelt und der erzählt einem dann, meine Kindheit war total scheiße, auch wegen dieser scheiß Weltanschauung, dann fühlt man sich sicherlich nicht unbedingt gut. Also ich habe das dann konkret auch auf mich bezogen und mir gedacht, okay, meine Eltern sind zwar Linke, aber die haben mich wenigstens nicht verprügelt und so weiter. Und das da war so das erste Mal, dass ich zumindest gemerkt habe, und das ist bei Fundamentalisten ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass man wirklich mal merkt, okay, alles ist hier nicht 100% richtig, weil nur dadurch merkst du dann auch, auf der anderen Seite ist vielleicht auch nicht alles 100% falsch. Und ich denke, dass damit was losging, was ich dann immer wieder hinterfragt habe. Ich habe mich nicht gerne als irgendwie als einen Rassisten gesehen, der andere Menschen einfach nur hasst, weil sie anders aussehen, sondern man hat immer dieses Narrativ, damals gab es das auch schon mit Ethnopluralismus und so weiter hergenommen, was da Richtung Rassentrennung geht, aber auch da habe ich dann irgendwann mal erkannt, okay, du kannst noch so oft sagen, dass du doch jeden Menschen gleich siehst, sobald du sagst, der Mensch darf ja nicht hier nicht wohnen oder sich hier nicht, dass man da eben so Rassenvermischung und so weiter, was worüber niemand hat, zu sprechen, dass einem da auch mal bewusst wird, selbstverständlich werte ich den anderen dann. Später habe ich mir auch mal zum Beispiel die Frage gestellt, was wäre denn ausgerechnet mit mir? Also ich hatte mit 14 Jahren ungefähr schon zig Gespräche beim Jugendamt und so weiter, weil ich überall auffällig würde. Was wäre dann mit mir im Dritten Reich passiert? kann man sich recht schnell ausdenken. Mein Großvater mütterlicherseits ist tatsächlich sogar ein amerikanischer Soldat gewesen, 1945. Das heißt, ja, das habe ich mal gerne ausgeblendet, aber da wäre selbst diese Rassenfrage bei mir irgendwie irgendwann mal aufgekommen, vielleicht in der Szene. Also ich habe einfach rundum gemerkt, so, das ist ja alles nicht richtig. Dann muss man aber auch noch weitergehen, oder was heißt, muss man nicht? Das ist dann ein automatischer Schritt. Und nicht nur verstehen, okay, mir selbst bringt das hier alles nichts, sondern dann natürlich auch verstehen, okay, das ist auch gefährlich, was da getan wird für andere Menschen, die einem nichts getan haben. Und wenn man dann immer wieder daran erinnert wird, wie radikal man ist, gerade als Musiker singst du natürlich, das sage ich jetzt ein bisschen mit einer Entschuldigung, es wird von einem verlangt, aber natürlich muss man es nicht machen. Du singst natürlich als Nazi-Musiker auch die Verbotenen wieder. Und wenn du anfängst, das ein bisschen schon zu hinterfragen, dann schaffst du das auch nicht mehr so unbedingt. Also das war wirklich eine Situation, in der sich immer, immer mehr abgebaut hat. Ihr könnt mir gerne auch einzelne konkrete weltanschauliche Punkte fragen, weil die mussten alle abgebaut werden. Also jeder Punkt, den Neonazi in seiner Weltanschauung hat, müsste irgendwie wieder abgebaut werden. Und ja, war eine lange Phase, aber die führte nur noch in eine Richtung. Und ich muss halt auch sagen, ist jetzt schon ein bisschen schon dargestellt, dass es eine sehr verwirrende Phase auch war, in der man sich im Kampf mit sich selbst auch irgendwie befindet. Wenn das nicht irgendwie bei Exit gelandet wäre am Fluss, wo das Ganze dann auch sortiert und aufgefangen wurde, dann weiß ich nicht, wo ich geendet wäre. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, was dann aus mir geworden wäre, weil ich war damals dermaßen fertig, mit der Welt. Also man hat dann seine besten Kumpels vor sich, die einem nichts getan haben, objektiv betrachtet. Und weiß genau, wenn die wüssten, was ich hier gerade vorhabe, dann würden die mich alle hassen. Und da dann, und das ist wirklich eine wichtige Botschaft, die ich denke, ist wichtig, die ich auch raushauen will. Wenn jemand sich in so einer Situation befindet, dann meldet euch mal bei jemandem, der das irgendwie einordnen kann und der das von außen betrachten kann. Weil dann, damit war dann schon sehr viel getan. Und selbst nach diesem Schritt bei Exit, also das ist auch eine Sache, ein paar Jahre nach dem Ausstieg kann ich das so sagen, tut sich da noch viel im Kopf. Also man will erstmal kein Teil der Neonazi-Szene mehr sein, legt sicherlich auch erstmal die größten ideologischen Bausteine ab. Aber ich war 8, 9 Jahre in der Neonazi-Szene. Ich war überzeugt davon, dass wir hier einen Bürgerkrieg brauchen, dass Politiker irgendwie der demokratischen Parteien schwerstens bestraft werden müssen und so weiter. Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Also das dauert sicherlich noch eine Zeit, bis man sich dann auch wirklich wieder wohlfühlt und wieder ruhig angekommen ist in der Gesellschaft und seiner eigenen Kraft. Da habe ich ein bisschen viele Fragen schon vielleicht vorweggenommen.
Ja, du hast jetzt schon über deinen Ausstiegsprozess erzählt, so ein bisschen, aber was war denn da die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung ist, also es gibt, würde ich sagen, zwei. Die eine ist vor sich selbst, das zuzugestehen. Das ist verdammt schwierig. Also, dass man auf einmal nicht mehr der Typ ist, der Freiheitskämpfer ist, wie man sich selber nennt, sondern dass man sagt, okay, wenn du da jetzt aussteigst, sagst du selber, ich war einfach nur mal ein dummer Nazi und hab das gut gefunden. So, das ist ein sehr schwieriger Schritt, wo da meiner Meinung nach zurückdenken und Kopfschutzmechanismen auch wirken, zu versuchen, dich davon abzuhalten, das zu tun. Also da versuchst du dann immer wieder so, nee, mach das doch nicht und ja, guck mal. Aber das kommt, da kam dann irgendwann auch automatisch und der zweite Schritt, der viel bewusster dann abläuft, weil du den ersten schon hinter dir hast, das sind dann die Freundschaften. Also das ist wirklich, wirklich schwierig. Das ist einer der wenigen Punkte, wo ich auch heute noch meinen Respekt vor mir selbst habe, dass ich durchgezogen habe, weil ich noch genau weiß, wie schwierig es war. Wenn du deine besten Kumpels, die du hast, alle weg und du weißt nicht, wie die Gesellschaft dann aufnimmt und so weiter, oder woraus die Gesellschaft überhaupt besteht, das ist das Problem. Also die Gesellschaft ist ja so groß und so vielfältig. Da kannst du ja, wenn du heute nicht da bist, da glücklich bist, dann gehst du halt dahin und so. Aber das weißt du als Neonazi gerade. Und du bist gerade in einer schwierigen, instabilen Phase, wenn du aussteigst. Und das heißt, ja, also in der Zeit dann auch noch sein stabiles Umfeld. Und da hatte ich sicherlich Glück, dass ich mit meiner Freundin, damals Freundin, heute Frau, eben zusammen, dass wir wenigstens nicht ganz alleine waren, jeweils. Aber das sind die schwierigen Entscheidungen, wo du wirklich, wo die du auch bewusst. Vor allem die mit der Freundschaften. Die mit der Ideologie, die findet irgendwo im verborgenen Kopf statt, aber die Freundschaften, das musst du ganz aktiv und bewusst irgendwann entscheiden.
Ja, hast du auch schon jetzt vorhin was von Exit erzählt? Was hast du denn für Unterstützung gehabt beim Ausstieg?
Also da mein Aufstieg schon sehr lange vorbereitet wurde, sage ich jetzt mal, das klingt gut, aber meine ich gar nicht so gut, sondern ich hätte mich eigentlich viel früher melden müssen. War erstmal gar nicht so viel zu tun, weil ich war schon mittendrin im Ausstieg. Also man muss da einfach nur noch ein bisschen weiter gehen. Und das heißt, so Sicherheitsfragen wurden abgeklärt, also dass der Wohnort einigermaßen erstmal nicht so bekannt ist. Es wurden ja viele Sachen auch besprochen, die mit der Zukunft eben zu tun haben. Und dann geht es aber auch recht schnell um Vermittlungen, weil ich meine, ich hatte, also es ist erstmal, musste natürlich klar sein, wo will ich wohnen. Ich wollte hier bleiben, wie die meisten Ausgestiegenen eigentlich, die wollen meistens auch da bleiben, wo sie gerade sind. Ist ja auch irgendwie typisch. Man möchte ja nicht sein ganzes, alles verlieren, was man hat, so ungefähr. Und das heißt, dann musste ich natürlich auch irgendwie resozialisiert werden, weil damals war es mir sehr wichtig, in München bei jeder Nazi-Demo dabei zu sein und da auch gerne ganz vorne zu stehen und so weiter und so fort. Und dementsprechend war meine Google-Vita sehr voll. Und der Name Benneckenstein ist nicht so häufig. Deswegen, ja, gab es da nicht selten Probleme. Es gab auch gerade am Anfang ganz massive Vorbehalte. Ja, als man noch nicht wusste, dass ich ausgestiegen bin, gab es so noch eine kleinere Outing-Aktion gegen mich aus Antifa-Kreisen. Oder als man zumindest vielleicht mir das nicht geglaubt hat und so. Also das sind Sachen, da ist man dann laufend am Telefonieren mit einem Fallbetreuer, mit meinem heutigen Kollegen bei Exit. Und das mache ich dann heute eben bei anderen so auch. Und das ist halt dann unterschiedlich. Ich hatte jetzt zum Beispiel das Glück, dass ich, ja, das Glück der Dummen, muss ich wirklich sagen, dass ich kein einziges Nazi-Tattoo habe, obwohl sich die Gelegenheiten haben sich ergeben. Drüber nachgedacht habe ich oft genug. Anscheinend hatte ich nicht, weiß ich nicht, hatte ich Angst vor den Schmerzen oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht doch so ein Gedanke im Hinterkopf. Vielleicht steigst du irgendwann mal aus, lass es lieber. Der letzte Funken Verstand. Das ist bei anderen Ausgestiegenen natürlich anders. Ich meine, kann man sich gut vorstellen, dass auch Menschen mit Nazi-Tattoos, wenn sie aussteigen, nicht jeden Tag dieses Tattoo zur Schau stellen wollen. Dann haben wir natürlich auch Leute, die sitzen gerade in der JVA. Dann haben wir Leute, die haben demnächst noch Gerichtsverfahren. Die sind aktiv noch in Gruppen drinnen. Da müssen wir so ein stückweises losringen. Möglichst friedlich immer im Ausgang für den Ausgestiegenen und so. Also das heißt, bei mir war es schon am Anfang relativ dankbar, glaube ich. Aber war definitiv auch noch einiges zu tun. Und wir bei Exit nehmen da das volle Programm. Je nachdem, wie der Mensch eben ankommt, so ziehen wir den da raus quasi.
Ja, es sind jetzt schon einige Jahre vergangen, nachdem du ausgestiegen bist. Wie hat sich dein Leben seither verändert?
Ziemlich viel und irgendwie auch gar nicht. Also es ist immer so interessant, man bleibt doch immer in der gleichen Haut, also man ist immer noch der gleiche, aber irgendwie ist alles komplett anders. Also die ersten Jahre nach dem Ausstieg habe ich im Nachhinein als sehr intensive Jahre empfunden, die irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, wie man das jetzt kurz beschreiben soll. Also ich hatte die erste Zeit nach dem Ausstieg mich auch sehr, ja, also ich hielt es für eine gute Idee, zum Beispiel bei Nazi-Aufmärschen mit der Kamera dazustehen und darüber zu berichten. Wenn man mich googelt, findet man das heute noch. Also nicht, dass das jetzt automatisch was Schlechtes ist, über Nazi-Aufmärsche zu berichten. Aber damals war das sicherlich A, der falsche Zeitpunkt und B, sehe ich das heute auch schwierig. Also gerade, weil ich in der Ausstiegsarbeit tätig bin, habe ich das schon vor 7, 8 Jahren dann eben aufgehört auch damit. Weil ich wollte wirklich Journalist werden zu meiner Verteidigung, aber ich habe eben, man berichtet dann über das, was man am meisten kennt, das ist halt die rechte Szene. Und wenn ich vor Ausgestiegenen oder Ausstiegswilligen sitze und die sollen mir ihre Probleme erklären und ich berichte aber gleichzeitig über diese Gruppierungen, dann, das ist dann ziemlich schwer. Also es hat sich sehr viel verändert. In den letzten Jahren sind wir dann auch nochmal Eltern geworden. Also haben wir in der Zwischenzeit Kinder und dadurch ändert sich alles Mögliche. Es hat sich viel von der Gefühlslage, von meinem Blick auf die Welt, hat sich in den Jahren einfach nochmal viel entwickelt. Ich glaube schon, dass ich ein relativ offener Mensch geworden bin, der durch viele verschiedene Erfahrungen einfach mit allen möglichen Menschen reden kann. Das hat sich aber musste sich über die Jahre erstmal so reifen, würde ich sagen.
Und hattest du in der ganzen Zeit auch jemals mal Angst um deine eigene Sicherheit gehabt oder warst du eigentlich immer sicher gewesen?
Ich bin immer sicher. Wer tut mir was? Nein. Wer würde sich das trauen? Nein, also ihr merkt vielleicht, dass ich ein bisschen ausfliehe vor der Antwort. Also ja, es gab in den Jahren schon einiges, ja, also es gab da schon Meldungen aus der Szene, so sage ich es jetzt mal. Ich möchte nicht auf die einzelnen Fälle genau drauf eingehen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen fühlt sich da jemand dann vielleicht motiviert, nochmal was zu machen und zum anderen sollen die auch nicht wissen, was ich darüber weiß, wer was getan hat und so weiter. Aber ich sage es jetzt mal ganz kurz so, wenn mich jemand im Internet irgendwie beleidigt, weil er denkt, er muss das tun, dann soll er das machen. Wenn mir auf der Straße jemand, du bist ein Arschloch, du bist ein Schwein und so, das wurde mir auch schon gesagt, man merkt ja schnell, ob der das nur loswerden möchte oder ob der wirklich Stress anfängt. Es gab 2, 3 Vorfälle, die wirklich gegen Leib und Leben gingen, auch nicht nur von mir, sondern auch von Personen, die mir nahestehen. Da muss ich sagen, da habe ich dann schon gemerkt, okay, das muss man, ja, das kann man auch nicht einfach ignorieren und so weiter. Da wirken auch gar keine Mechanismen, auf die man sich vorher vorbereitet hat. Es ist halt so, ich gebe zu, dass ich gewisse Sachen provoziert habe. Also das lasse ich für mich gelten, bei Ausgestiegenen nicht unbedingt, dass man halt sagt, ja gut, ich habe sehr viel Öffentlichkeit hergestellt. Da ist das auch eine logische Konsequenz des Ganzen.
Ja, mehr. Du hast ja vorhin schon über deinen Kollegen gesprochen, der dir ja früher bei deinem Ausstieg geholfen hat. Wie waren so die Schritte? Also wie hat er dich dabei unterstützt? Also wie verlief der Ausstieg?
Der Ausstieg, bei mir war es halt so, ich hatte 3 Jahre Vorlaufzeit oder noch mehr und habe mir das also auf jeden Fall schon mal gut überlegt. Ich kenne das halt heute, wenn Leute bei uns aufschlagen. Die kommen oft damit, was erwartet mich nach einem Ausstieg und so. Und bei mir war es schon so, dass ich mich da gemeldet habe, als es gebrannt hat. Ich dachte vorher, ich kann das alles alleine machen, wie das oft halt so ist in der Situation. Und dann ging es eben los, die klassischen Sachen, Bedrohungen und so weiter. Und der Arbeitgeber glaubt einem nicht und bla bla bla. Also das war echt damals, ja, ordentlich viel zu stemmen in kürzester Zeit. Und da habe ich mich dann bei Exit eben gemeldet und da ging es vor allem erstmal um Vermittlungsarbeit. Also gerade so Outing-Geschichten, damit meine ich halt, dass irgendwo jemand hinrennt, da ein Plakat hinhängt, da steht dann drauf, Felix Benninggestein ist Neonazi, hängt das in deiner Nachbarschaft auf und so weiter. Beim Arbeitgeber ist das auch irgendwie bekannt geworden, die hatten wahrscheinlich gegoogelt. Und da waren viele Sachen, wo erstmal vermittelt werden musste, dass ich jetzt quasi ein normales Leben führen möchte. Dann haben wir an der Legende gearbeitet quasi. Das heißt, ich habe jetzt nicht unbedingt dann unter falschen Namen gelebt oder so, jetzt nicht zu spannend vorstellen, sondern dass man den Freundeskreis in Ruhe verlassen kann, ist erstmal immer unser Hauptziel, auch hier heute als Ex-Mitarbeiter. Und da haben wir eben so ein paar Sachen ein bisschen gelenkt. Also die wussten auch, dass ich jemand bin, der ständig besoffen irgendwie durchdreht und sich mit der Polizei streitet und dementsprechend auch schon zig Gerichtsverfahren wegen irgendeinem Blödsinn hatte, der jetzt auch in der Szene jetzt nicht unbedingt immer gern gesehen wurde, muss man sagen. Und da habe ich einfach gesagt, ich habe schon wieder Mist gemacht, jetzt bin ich auf Bewährung und habe hier Auflagen und so, ich muss gerade mega aufpassen. Hat dann jeder verstanden, weil ich ja auch als Musiker jetzt nicht unter dem Verdacht war, dass ich irgendwie aussteige oder sowas. Das ist immer das, der da die großen Hitler-Lieder spielt quasi, da würde keiner erwarten, dass der gerade mit Exit nebenbei telefoniert. Und da waren es richtig viele Sachen. Dann auch bei der Orientierungsphase, ist eine sehr unruhige Phase im Ausstieg. Da musst du möchtest eigentlich irgendwo sofort hin. Also du möchtest irgendwo anders sein, bei anderen Leuten und da eine Rolle haben und alles ist vergessen. Das dauert aber natürlich eine Zeit und muss sich entwickeln. Gerade Freundschaften, die kannst du dir halt nicht bestellen bei Wish oder sonst wo. Das machst du einfach so wie es sich dann entwickelt. Diese Zeit zu überbrücken war auch extrem wichtig und immer Feedback auch zu bekommen zu allem und jedem, was man so tut, ist auch nicht verkehrt gewesen. Und eine Sache war auch, was ich vorhin schon angeschnitten hatte mit den Kameras, also mit der Filmerei bei Nazi-Aufmärschen und so weiter. Und dadurch natürlich die Wahrnehmung für Nazis, ich kann das absolut nachvollziehen, der ist Antifa. Und unter Antifa versteht der Neonazi halt nicht jemanden, der sagt, er möchte in seinem Ort die Jugendkultur verbessern, sondern da versteht man halt nur und so weiter. Also da haben sie mir halt immer wieder gesagt, so, das ist vielleicht nicht unbedingt gut, was du da gerade machst. Also nicht, dass sie den Sinn davon nicht verstanden hätten oder sowas, sondern für mich selber und meine Zukunft. Aber die haben auch immer wieder gesagt, vor allem der Kollege eben, der Fabian, der ist auch bekannt, kann man auch so sagen, hat auch immer wieder gesagt, ja, wir können es ja nicht verbieten, aber wir möchten zumindest, wenn du mal merkst, dass es in die falsche Richtung geht, diejenigen sein, die gesagt haben, wir haben es dir gesagt, dass das nichts Gutes. Und alleine dieser Respekt, der mir da entgegengebracht wurde. Ich meine, in der Szene kannst du nicht unbedingt sagen, ja, ich möchte mal gucken hier und da und das machen und das machen und vielleicht bin ich am Ende wieder Nazi und vielleicht auch nicht. So, das heißt, sind mir schon die Augen weiter geöffnet worden, dass ich gemerkt habe, ey, die erwarten eigentlich gar nicht viel von dir. Die erwarten nur, dass du kein Nazi mehr bist und den Rest versuchen sie zu beflügeln. Das sind extrem wichtige Sachen, die dann auch das Vertrauen natürlich binden. Ich meine, ich habe das heute auch, dass mir Ausgestiegene durchaus erzählen, wenn sie hier und da mal Quatsch machen. Da muss nicht immer ein rechtsextremer Hintergrund sein, man kann auch auf andere Art und Weise Scheiß bauen. Aber da ist halt dann eine Ehrlichkeit, weil die genau wissen, von uns gibt es keine Sanktionen, sondern versuchen dann halt zu lösen. Und das sind Dinge, die extrem wichtig sind. Bei anderen Ausgestiegenen fängt das bei Tätowierungen und so weiter eben schon an. Sitzen vielleicht in der Justizvollzugsanstalt gerade, sind vor allem, das erlebe ich halt auch heute, in der Regel noch in den Gruppen eingebunden. Und ich hatte mich ja schon ein großes Stück entfernt davon.
Ja, wie haben denn Familie und Freunde auf den Ausstieg reagiert?
Ja, für Familie und Freunde war der Ausstieg erstmal einfach nur eine gute Sache, muss ich sagen. Also da war jetzt keiner dabei. Klar, die vorher Freunde waren, also in der Szene, die haben sich nicht gefreut. Aber sonst war das schon für alle erstmal so, dass da eine Happy End Story draus wurde, wovon man nicht unbedingt ausgehen konnte bei der Art der Vernetzung und auch worauf das hinausgelaufen ist. Ich meine, gerade in den letzten Jahren meiner Szene-Zugehörigkeit habe ich zwar die Ideologie abgebaut in meinem Kopf, aber in der Zeit wurde ich erst richtig zum Musiker, der auch davon hätte leben können. Also das hat nicht lange gedauert, hätte nicht mehr lange gedauert. Zweites Album vielleicht noch. Aber ich habe so schon oft meinen Lebensunterhalt durch ja, 6, 7 Auftritte, nachdem das Album draußen war, ging das auf einmal. Gleichzeitig war ich Schulabbrecher vorher. Das heißt, irgendwann kommt jetzt dann auch die wirtschaftliche Frage, kann ich mir das gerade überhaupt leisten, aus der Szene auszusteigen? Also das war wirklich für alle, manche haben es am Anfang nicht geglaubt. Da gibt es auch noch Einzelne, mit denen wir das heute noch nicht glauben, weil sie sich das nicht vorstellen können, dass man sich so stark verändert. Aber im Großen und Ganzen war das für alle nur positiv.
Ja, jetzt kommt die Frage, welchen Stellenwert hat denn dein vergangenes Leben heute, vor allem auch mal mit Blick auf deine Tätigkeit als Ausstiegshilfe?
Also, ja, da ist meine Vergangenheit natürlich immer präsent, muss man sagen. Also, das ist auch gut so. An sich finde ich es nicht gut, muss ich sagen, wenn man, also, ja, im Alltag finde ich es manchmal komisch. Also, wenn wildfremde Menschen auf der Straße zu mir herkommen und nett zu mir sagen, ach, ich finde das so gut, dass sie damals aus der Neonazi-Szene ausgestiegen sind, wenn du da irgendwo am Hauptbahnhof rumstehst und zig Leute um mich rum, dann denkst du, oh Gott, ich möchte einfach nur ersichtigen. Aber, in der Ausstiegsarbeit. Es ist halt schon so, dass nur Leute, die können halt einfach auf einer Höhe sprechen. Also das ist nicht, dass mein Kollege, oh Gott, wenn er das schaut oder denkt, ich will da irgendwie unterwirtschaften. Nein, nein, also das ist einfach eine andere Art und Weise. Weil ich nicht die Professionalität, bei mir ist es dann das, was man mich halt fragen kann, ja, aber verstehst du das nicht, dieses und jenes, dieser Zweifel oder jener Zweifel? Die Leute haben kein Problem oder weniger Probleme damit, natürlich mir restliche Bruchstücke in der Ideologie zu erklären, weil sie genau wissen, dass ich das auch mal geglaubt habe. Also an mich kam vor kurzem, und das ist nicht selten so, aber vor kurzem mal sehr, sehr unverblümt die Frage, ob ich wirklich glaube, dass 6 Millionen Juden damals gestorben wären, weil so viele hätte es ja gar nicht gegeben. Also das, Entschuldigung, kurz, das ist das Narrativ der Nazis, also dass man einfach alles Mögliche zusammenzieht, bis hin zu, es hätte so viele Menschen gar nicht gegeben, die gestorben sind. Ist jetzt sehr vereinfacht von mir dargestellt, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus. Erstmal habe ich mich natürlich mit dieser Frage komplett, hat mir alle Nackenhaare aufgestellt, aber es waren nur ein paar Sekunden lang, weil danach habe ich mir halt gedacht, okay, nee, das ist natürlich ein Gedanke, den hatte ich auch mal. Und das ist gut, dass ich das dann auch so aus meiner eigenen Perspektive erzählen kann. Und nicht von oben herab, nein, das sollst du dir frischer bedanken, sondern einfach nur kurz mal rein erzählt, wie ich da damals mit den Verschwörungstheorien in meinem Ausstiegsprozess umgegangen bin, auch zum Teil mit dieser Ebene. Sicherlich auch mal das Kennen von einzelnen Personen. Dass mich jemand fragt, du sag mal, der hat mir damals gesagt, wenn er mich erwischt, bringt er mich um und dann kann er ja sagen, so, pass auf. Einfach. Ja, also das nicht in jedem Fall ist dann so einfach, aber das ist sicherlich dahingehend, das ist sehr positiv.
Gibt es vielleicht eine Botschaft, die du mit deiner Geschichte vielleicht rüberbringen kannst, möchtest?
Es sind zwei Botschaften zum Thema eben Rechtsextremismus. Also die eine ist an den 14-, 15-Jährigen oder noch jünger oder vielleicht auch ein bisschen älter, der sich neu damit identifiziert und da erstmal zu dem Punkt kommt, ey, die sind doch gar nicht so schlecht, die sind doch gar nicht so böse, die wollen doch eigentlich nur Frieden, Freiheit, Abenteuer und Gerechtigkeit. Und das für alle so ungefähr. Dass ich den Leuten schon sage, wenn du wirklich Neonazi werden willst oder Nationalsozialist, was auch immer, wie du dich dann bezeichnest, die wissen es ja selber, dass das eine extrem rechte Richtung ist, in die sie gerade gehen, dann überleg dir das noch gut und vor allem nimm dir die Zeit, wenn das wirklich die universale Lehre ist, die für alle Menschen nur Gerechtigkeit bringt, dann nimm dir die Zeit und hör dir alle Gegenargumente erstmal an. Ja? Also dann nimm dir auch die Zeit, setz dich mal mit jemandem auseinander, der ausgestiegen ist. Kannst ja danach immer noch sagen, der ist ein Vollidiot und die sind mit Recht, aber ich wünschte mir nämlich, dass ich das getan hätte. Aber dafür ist im Einstieg die Zeit nicht, das weiß ich auch. Die andere Botschaft ist an jemanden, der immer wieder Zweifel hat in der Szene, weil ich auch weiß, dass es da mehrere gibt. Man hat früher auch bei ein paar Bier, wenn man ein paar Bier zu viel hatte und mit dem einen oder anderen Kameraden am Tisch saß, dann hat man seine Zweifel relativ offen besprochen. Da ist halt die Botschaft wirklich hin, dass man diesen Zweifeln eine Chance gibt, dass man auch dem Leben so eine zweite Chance gibt und sich diesen Schritt zumindest dann mal überlegt. Ja, es kann ja nichts passieren. Also wenn das wirklich so eine, man sagt ja immer, es wäre so eine Freigeister-Weltanschauung, weil die lassen sich von niemandem einschränken und so weiter. Die glauben nichts, was offiziell erzählt wird. Ja, dann seid auch so freigeistig und setzt euch doch mit dem anderen immer wieder auseinander. Und da, weil ich mir dann eben wünschen würde, dass der eine oder andere es dann auch weiterhin den Weg des Ausstiegs geht.
Ja, und jetzt, wir stellen uns mal vor, du bist jetzt bei der Beratungsstelle und da sitzt jemand gegenüber, der dich nicht kennt und erfährt, dass du auch in der Szene aktiv warst mal. Wie reagieren die Personen da so typisch in so einer Situation?
Von den Ausgestiegenen meinst du jetzt, von den Klienten, mit denen wir arbeiten?
Ja. Ja.
Da gab es das noch nicht. Ich bin jetzt nicht ich bin jetzt nicht so bekannt auf der Straße, dass jeder weiß, wer ich bin, aber in diesem Milieu schon. Da, wenn die dann nochmal Exit googeln, also man googelt in der Regel, bevor man wohin geht, dann, ja, ich dachte mal bei einem, der war nämlich im Knast seit ewigen Jahren schon. Bei dem dachte ich, der weiß nicht, wer ich bin oder sowas, aber selbst der hat das im Knast irgendwie rausgefunden, als ich mich dann mit ihm getroffen hatte. Und hat dann gesagt, ja, natürlich weiß ich, wer du bist. Also da, in dem Kontext gibt es das so nicht.
Ja. Wie gehst du generell mit Kritik oder Misstrauen um, die dir vielleicht Leuten entgegenbringen, wenn sie davon erfahren, was du halt früher gemacht hast?
Ja, es ist nicht so, dass mich das nicht beschäftigt. Ja, ich würde sagen, in der Zwischenzeit, nee, ist Quatsch. Ich wollte gerade sagen, in der Zwischenzeit kann ich damit stabil umgehen, aber das ist völliger Blödsinn, habe ich gerade erst wieder eine Erfahrung gemacht. Es ist schon so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, und damit muss man sich auch irgendwann abfinden, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das nicht jedem Menschen mehr recht machen kann. Vielleicht möchte man es auch nicht jedem Menschen recht machen. Es ist aber schon so, dass es hängen bleibt, weil das einfach, man selber ist, ja, ich bin jetzt, wenn ich jetzt mal bei mir selber die Rechnung mache, wirklich seit 12 Jahren ausgestiegen, war 9 Jahre in der Szene und arbeite fest seit 6 Jahren für Exit Deutschland. Also ich habe definitiv schon mehr Leute aus der Szene mit rausbegleitet, als ich da jemals auf eine Ansatzweise reinbringen konnte. Ja, also es ist irgendwie ein zweischneidiges Schwert. Ich selber, nur zum Vergleich, ich selber verzeihe mir das noch immer noch nicht so richtig. Also nicht so, dass ich mir denke, ja, früher warst du halt Nazi, ist ja alles okay. So, nee, nee, das ist so, ich sitze da abends manchmal irgendwo rum oder beim Einschlafen fallen mir einzelne Fragmente von Liedern aus ein, die ich früher gesungen habe. Und da wird es mir ganz anders. Wenn das halt von anderen Leuten kommt, ist immer was anderes. Ja, es kommt immer auch darauf an, wer sowas sagt, muss man sagen. Also wenn man einen gewissen Hintergrund hat, wo man selbst gewisse Erfahrungen hat, dann kann ich das absolut nachvollziehen, muss ich sagen. Es ist auch wichtig, dass man das Gesellschaft als Gesellschaft auch zulässt. Gerade Menschen, die natürlich aus unterschiedlichsten Gründen von Neonazis schon bedroht wurden, Familienmitglieder oder sowas. Da muss man das nachvollziehen können. Menschen, die Holocaust-Vergangenheit in ihrer Familie haben oder so, gibt es ja auch noch. Und da muss man das durchaus nachvollziehen können, weil für die ist das kein normales Gespräch über irgendwas, sondern für die geht es da um sehr viel. Aber ich muss halt auch sagen, was manchmal aus manchen Kreisen kommt, von einmal Nazi, immer Nazi, bis zu Sprüchen wie, der Typ ist ein Verräter, wenn er die eine Seite verraten hat, wird er die andere auch irgendwann verraten. Sowas habe ich schon aus Antifa-Kreisen über mich gehört tatsächlich. Ja, also da denke ich mir halt schon, okay, das sind ideologische Gedanken, die ich von mir früher auch kenne. Also nicht, um das jetzt zu vergleichen, sondern da ist schon irgendwie ja, wenig Substanz dahinter, die ich dann nachvollziehen kann. Aber im Endeffekt müssen sich Ausgestiegene immer damit auseinandersetzen.
Und es geht weiter. Hast du noch, oder es sind ja schon einige Jahre vergangen, seitdem du ausgestiegen bist, hast du noch irgendwelche Kontakte in die Szene rein?
Nee, also nur was über Ausgestiegene eben geht. Manchmal sprechen mich schon Leute an, die, ja, die eine andere Form von Ausstieg hingelegt haben als ich, die einfach irgendwie da an den Rand gegangen sind. Aber da so ein richtiges, ich kann ja niemandem vertrauen, wenn ich nicht weiß, dass der wirklich ausgestiegen ist. Also aus dieser Szene, weil da einfach das Risiko für mich zu groß ist. Alleine deshalb schon nicht. Und direkt nach dem Ausstieg hätte ich es einfach nicht gepackt. Diese Aussagen, die da so immer wieder fallen in jede Richtung über andere Menschen. Wenn du dich wirklich kritisch damit auseinandergesetzt hast, dann packst du das auch einfach nicht, da irgendeinen Kontakt freundschaftlich oder so zu halten.
Ja. Es gibt ja einige staatliche Maßnahmen gegen Rechtsextremismus. Wie beurteilst du die? Sind die genug oder würdest du dir wünschen, dass es noch mehr gäbe?
Ja, unterschiedlich. Also da muss man wirklich auf die einzelne Maßnahme schauen. Also viel hilft nicht immer viel. Es muss halt irgendwie auch glaubwürdig sein. Und es ist halt unterschiedlich. Also wenn jetzt einer rechtsextremen Gruppe Waffen abgenommen werden, dann ist das immer erstmal gut, muss man sagen. Also ich bin allgemein der Meinung, dass man Waffen aus der Gesellschaft so gut wie möglich raushalten sollte. Aber jetzt mal gerade bei Gruppierungen mit solchen Hintergründen, das ist eigentlich immer erstmal gut. Parteienverbote oder sowas muss man immer wieder einzeln und im Einzelfall bewerten. Manchmal bringt es viel, manchmal bringt es gar nichts. Und was ja auch Verbotsmaßnahmen für Veranstaltungen, Es ist immer schwierig, das dann in gut oder schlecht zu bewerten. Also na klar, wenn ein Nazi-Aufmarsch verboten wird, findet der Aufmarsch da erstmal nicht statt. Das ist dann erstmal positiv. Je nachdem, wie das dann umgesetzt wird, wird es halt unter Umständen die Teilnehmer noch mehr radikalisieren als vorher schon, indem sie mit ihrem Glauben, dass das System nur Lügen erzählt und so und der Staat einfach kriminell ist, Polizei und Antifa arbeiten zusammen. Das ist ja das, was so ein Neonazi in seinem Kopf alles hat. Der hat das dann unter Umständen dadurch bestätigt. Also das heißt, auch Polizeigewalt zum Beispiel, das ist bei mir auch eine Sache gewesen, die wirklich, die bei mir den Hass immer größer gemacht hat, waren ja, der Knüppel der Polizei, der hat sich immer gleich blöd angefühlt und damit das Gefühl, dass der Staat zuschlägt. Jetzt hat man von außen natürlich gesagt, die Polizei hat den Platz schnell geräumt, damit die da gar nicht demonstrieren können, aber du selber stehst dann da drin und kriegst dann eben bestätigt, der Staat verprügelt die Gegner, die da eine abweichende Meinung zum System haben. Also somit hast du dann deren Denkweise schon wieder bestätigt. Aber also wenn, dann müsste der mich fast nach einer einzelnen bestimmten Gruppe oder nach einer bestimmten Aktion fragen, dass ich das genauer dann bewerten kann.
Ja. Du hast ja schon vor uns erwähnt, dass du ab und zu mal darüber nachdenkst und dir noch nicht vergeben hast für alles, was früher passiert ist. Gibt es, also fühlst du dich immer noch teilweise schuldig vielleicht für Handlungen, die du in deiner Nazi-Zeit vollbracht hast?
Ja, also definitiv. Also das eine ist Leute, die man. Es gibt drei Sachen, würde ich sagen. Das eine sind Leute, die man reingezogen hat, quasi. Also was heißt reingezogen? Jeder ist selbst in gewisser Art und Weise für sich selbst verantwortlich. Aber ich war halt einer von denen, die das dann durchaus aufgefangen haben und die Ideologie versucht haben, weiter in den Kopf reinzubekommen. Und wenn ich dann jemanden mit, der damals eben 17, 18, 19 Jahre alt war, beim Einstieg quasi begleitet habe, dann ist es für mich heute schon schwer zu sehen, dass der immer noch auf Demonstrationen rumläuft. Aber man muss es halt abstrahieren, weil das muss ich bei Ausgestiegenen auch machen. Es ist gut, dass man diese Verantwortungsgefühle hat, aber natürlich ist der Mensch für sich selbst verantwortlich. Wenn er mich als Mentor sieht, dann hätte er auch sehen müssen, dass ich ausgestiegen bin. Dann hätte er diesen Schritt auch mitgehen können und so weiter. Also das ist dann so einer der Punkte. Dann noch ein ganz, ja, das hatte ich drei angekündigt, jetzt fallen mir die anderen beide nicht mehr ein. Also Sachen, bei denen man. Das würde dann wieder was zum Schneiden kurz. Sachen, die man bereut in Bezug auf früher. Ne?
Ja.
Jetzt drei hatte ich gesagt. Ich hatte drei konkret im Kopf. Oh Gott. Ja, also ich fange jetzt wieder bei Punkt 2 an. Das zweite sind halt wirklich, ich habe halt nicht nur legale Lieder produziert, sondern auch durchaus die eine oder andere Kassette aufgenommen. Wirklich Kassette teilweise damals. Mit schwerst menschenverachtenden Texten, primitive Reime, Mordaufrufe und so weiter, um innerhalb der Szene halt irgendwie größer zu werden oder so. Das sind Sachen, die fallen halt heute ein und da ist schwer zu verzeihen. Also das Gesagte da. Ne? Und ja, der dritte Punkt sind so diese ganzen, ich sage jetzt einfach mal, Alltagsbegegnungen, die man als Neonazi damals so hatte. Zum Beispiel Massenschlägerei nach einer Demonstration. Sowas passiert. Sowas ist sicherlich in manchen Fällen auch von beiden Seiten gewünscht so. Dann aber weiß man natürlich danach nicht, was ist da passiert. Je nachdem, wie es ausgegangen ist. Also so beide Seiten reden ja nicht mit der Polizei. Verletzte werden nicht unbedingt direkt da gemeldet und so weiter. Oder einfach auch, was ich damals gar nicht gesehen habe oder gar nicht sehen wollte, war, dass man unter Menschen mit Migrationshintergrund oder mit anderer Hautfarbe oder auch unter Homosexuellen, allen Menschen, die sich absolut unwohl fühlen, wenn sie eben Neonazis sehen, dass man da durchaus ein Klima der Angst auch schafft, ohne dass man es primär möchte. So, das ist halt das Ekelhafte, weil damals hat es mich einfach nicht interessiert als Neonazi. So, ich habe gesagt, so, ja, wir tun ja den Schwarzen nichts. So. Oder ich habe natürlich nicht Schwarze gesagt, sondern ein Schimpfwort, ein abwertendes. Und fertig. Das war natürlich. Wenn man mit einer Gruppe Nazis irgendwo lang geht, andere Leute die Straßenseite wechseln und noch schlimmer. Ja. Wir hatten auch im Haus in Erding, wo ich da jeden Tag dann zig Kameraden da hatte, weil das Wohnzimmer der Treffpunkt war, der in der Kleinstadt. Mein Wohnzimmer war so der Nazi-Treff. Und im gleichen Haus wohnte auch eine Familie, die unterschiedliche Hautfarben hatte. Also die Kinder waren schwarz, die Mutter war weiß. Ja. Und ich möchte gar nicht wissen, die hat schon dafür gesorgt. Heidi hat das damals beobachtet, meine Frau. Und hat gesagt, sie hat schon gemerkt damals, dass die Angst haben oder so. Ich habe einfach nur damals als Neonazi festgestellt, ja, ich sehe die ja eh nicht so oft, die Kinder. Na, warum wohl nicht? Also das sind so Sachen, wo man wirklich wenn man darüber nachdenkt, dass man selber da womöglich wirklich auch Kindern Angst gemacht hat und natürlich ohne es zu wollen, aber was spielt das für eine Rolle? Ich meine, man wird halt Rassist und verbreitet da so eine Ideologie. Und also das sind viele der Punkte, die ich heute echt schwer für mich sind, aber auch, ich hänge mal noch einen vierten dran, wir arbeiten zum Beispiel mit der Gedenkstätte in Buchenwald recht eng zusammen. Dadurch kriegen wir zum Beispiel auch immer wieder einzelne Details aus dieser ganzen Hitlerzeit vorgeblümt, wie zum Beispiel irgendein Handwerker aus Erfurt, der den Ofen so bauen wollte, dass man möglichst viele Menschen gleichzeitig der da so ein Angebot quasi schreibt ans Konzentrationslager. Und diese Sachen sind so eklig und pervers und widerlich. Und man selber ist da gesessen, hat sich entweder drüber lustig gemacht oder man hat es einfach geleugnet oder beides. Und das ist sowas von, das sind Sachen, da fällt es schwer. Ich glaube, das habe ich ganz kurz dargestellt. Da fällt es dann wirklich schwer zu sagen, okay, Schlussstrich, passt schon, haben wir damals halt so gemacht, machen wir heute nicht mehr. Ne?
Und du machst ja Präventionsarbeit. Machst du da auch was an den Schulen? Und wie wichtig ist es überhaupt, an den Schulen so Präventionsarbeit zu machen?
Also ja, wir machen Präventionsarbeit an Schulen. Allerdings, also wir als Exit, um ins Detail zu gehen, haben keinen Präventionsauftrag. Das heißt, das müssen wir dann immer irgendwie privat machen, quasi. Die ist auch wichtig. Also es ist tatsächlich so, dass man da Erfolge teilweise sehen kann, teilweise aber auch nicht. Es ist immer so, bei fast jedem Thema, wenn der Lehrer oder die Lehrerin jemandem was erzählt, gerade zu so trockenen Themen wie Extremismus, dann nimmt man das halt anders auf, wie wenn da jemand steht, der sagt, ich habe das erlebt. Das geht natürlich auch bei Opfern von rassistischer Gewalt oder sowas, geht das natürlich auch, dass man die einladen kann und dadurch einen anderen Blickwinkel hat. Und manchmal geht es auch ineinander über. Und da halte ich schon tatsächlich für nicht so unwichtig. Die Zeit fehlt leider, das ständig anzubieten. Das ist immer vormittags, man muss da immer dann hinfahren an die Schulen. Das ist leider echt schwierig. Aber da auch, da geht es bei ganz einfachen Dingen los, dass die wirklich mal verstehen, okay, Neonazis sind jetzt nichts Abstraktes, sondern sind ganz normale Menschen wie du und ich. Die sehen aus wie du und ich. Das ist für die Jugendlichen schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Die sagen vielleicht auch nette Sachen, sondern es geht dabei um die Inhalte. Und das sind schon Dinge, die wichtig sind. Jemand, der gerade im Einstieg wirklich direkt akut ist, also der wirklich schon Kontakt in die organisierte Szene hat, der wird nicht wegen mir dann umdrehen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Mir haben schon Leute geschrieben, dass sie Jahre später nachgedacht haben. Und mir hat auch der ein oder andere schon, also die ein oder andere schon dann auch Feedback gegeben, dass es ganz gut war, weil sie nicht wussten, wo sie sich damals sonst hinbewegt hätten. Aber das ist schon, in gewissen Phasen hat man auf die Jugendlichen leider keinen Einfluss. Aber dann auf das Umfeld. Ja. Man kann auch die Ideologie ein bisschen entkräftigen auf jeden Fall, weil ich stehe da als jemand, der diese Ideologie 100% geglaubt hat und alles davon mal richtig fand. Das heißt, mich kannst du auch alle Sachen darüber fragen als Schüler, wenn du denkst, ja hier und da haben die doch eigentlich recht, dann stellt mir diese Frage.
Ja,
weil
wie unterstützt euch die Gesellschaft und wie könnte es das vielleicht besser machen?
Wir als Exit haben halt immer wieder so staatlicherseits dann mit Förderungskrisen zu kämpfen. Wird irgendwann wahrscheinlich wieder anstehen. An sich haben wir doch ein relativ gutes Standing, muss ich sagen, in der Gesellschaft. Also ich glaube, dass wir als Ausstiegsorganisation schon von vielen Kreisen der Gesellschaft so als Brückenbauer mit angesehen werden. Auch in einer Zeit, die jetzt gerade so ein bisschen schwierig zu beobachten ist, wie weit sich die Gesellschaft spaltet. Nicht, dass die Gesellschaft von Haus aus homogen wäre, aber das ist jetzt ein anderes Kapitel. Dass wir gerade in solchen Zeiten halt schon von den Nicht-Rechtsextremen und Nicht-Ganz-Linksextremen, das muss man so ein bisschen rausnehmen, die da unterschiedliche Wertevorstellungen dann zu unserer Arbeit haben. Von die einen sagen eben Kurs für Nazis und die anderen sagen, wir wären so Chef-Umerzieher, die vom Staat geschickt werden, um Meinungen zu ändern. Aber jenseits dieser beiden ist es schon so, dass ich merke, dass wir ein gutes Standing in der Gesellschaft haben. Das wird dann schön.
Die Musik war ja ganz lange ein Teil deiner rechten Identität gewesen. Wie ist die Musik jetzt für dich? Oder beziehungsweise nutzt du die Musik immer noch für dich? Oder wie ist Musik für dich?
Du meinst es heute für mich normale Musik?
Ja.
Ja, extrem wichtig. Also ich bin was Musik betrifft, bin ich auch ein Freak. Ich höre mir Das habe ich in der letzten Zeit auch schon gemacht. Wenn ich ein Lieblingslied habe, dann habe ich das jahrelang und dann läuft das auf jeden Tag. Und da bin ich dann auch, brauche das auch manchmal, wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn gerade irgendwas einen nachdenklich macht oder so, dann halt Kopfhörer auf und mal 10 Minuten Musik hören, auch bei, oft wenn ich irgendwie Sport mache oder so, das ist ohne Musik. Also Musik ist wirklich für mich immer noch eine Sache, die erreicht mich mega. Auch auf der emotionalen Ebene, aber ich bin da heute auch unverständlicher. Also ich nehme jetzt mal als ein Beispiel, also ich höre auch verschiedene Sachen so von Rap, Hip-Hop bis Metal. Wir haben mal die Band Manowar zum Beispiel. Die war mir, als ich in der rechten Szene war, war die mir viel zu kommerziell. Das ist so eine kommerzielle Band. Klar weiß ich, dass es Neonazis gibt, die Manowar hören, weil die irgendwie mit ihrer kriegerischen Ästhetik und so da gut ankommen. Als ich da ausgestiegen bin, war mir die zu martialig. Und jetzt heute, das ist einfach musikalisch top und deswegen höre ich es gerne an. Und diese Texte kann ich auch, da drin tue ich mir auch freier zu interpretieren. Also es ist ja irgendwas vom Krieg oder sowas hin und wieder, was auch immer damit gemeint ist. Also ich glaube, dass ich heute Musik recht offen bin, das stimmt, wobei stimmt nicht. Eine Sache fällt mir gerade auf. Google von mir hört gerne Deutschpunk und ich bitte ihn in regelmäßig abwenden, das nicht in meiner Anwesenheit zu hören. Ich möchte das nicht vergleichen im Sinne der Extremismus-Ideologie, dass man sagt, das ist Punkmusik und Nazi-Musik, das gleiche ist es überhaupt nicht. Aber reingegröle mit Garagensound und deutschen Texten ist für mich so viel Flashback für früher. Ich weiß, dass die Punkmusik da nicht dafür kam, aber das packe ich nicht. Wenn das gleiche dann auf Englisch daherkommt, ist es schon wieder was anderes. Aber ja, das mal so als Querschnitt in meine verwirrende Musikwelt.
Ja, jetzt wäre natürlich die letzte Frage, achtest du jetzt mehr auf die Texte bei der Musik? So. Wie haben sich generell deine Einflüsse verändert da hingegen?
Hätte ich mal die Fragen geschaut. Soll ich dann nochmal so beantworten? Dann könnt ihr oder wollt ihr das? Vielleicht würde er das dann gerade eben dann quasi nochmal aufgreifen.
Wie du willst, ich schneide mir das dann zusammen, wie ich das brauche.
Okay, perfekt. Kannst du nochmal stellen? Entschuldigung, ich weiß nicht. Ja.
Achtest du jetzt mehr auf die Texte, wenn du Musik hörst?
Ja und nein. Also, ja, das ist jetzt bei meiner heutigen, ich glaube, der Sohn da gegen die Scheibe, Alter. Kann man sich auch nicht konzentrieren. Er ist 1,5. Ja, gewissermaßen schon. Also das tue ich aber auch automatisch. Es ist schon so, dass ich mich mit manchen Sachen nicht so anfreunden kann. Also so ich persönlich, patriotische Texte brauche ich jetzt gar nicht zum Beispiel, weil es einfach, weiß ich nicht, also zum einen Flashbacks und so, aber das heißt jetzt nicht, dass jemand anders, der jetzt irgendwie patriotische Musik steht, also jetzt so heimatverbundene, wir haben schöne Berge hier oder sowas, Musik, das heißt nicht, dass der für mich dann ein Nazi ist. Und wie vorhin schon ein bisschen angeteasert, Deutschpunk, das heißt deutsches Gegröle, deutschsprachiges Gegröle zu E-Gitarren-Sound, packe ich von Haus aus nicht, da kann der Text so sein. Wenn wir schon bei dieser Art von Musik sind, ohne jetzt nochmal Neonazi-Musik und Punk miteinander vergleichen zu wollen, aber wenn indifferenzierte Staatskritik daherkommt, irgendwie, das ist immer, da bin ich raus. Nicht, dass ich dann irgendwie sage, hier macht das aus, das ist extreme Musik so, sondern ich selber finde das dann halt immer höchst fragwürdig. Also wenn irgendwie einfach Lieder gegen Bullen, gegen Soldaten, gegen weiß ich nicht laufen, dann da frage ich einfach stark den Sinn von und ich glaube schon, dass das sehr stark damit zusammenhängt, dass ich halt weiß, wozu blinder Hass immer führen kann, muss man auch sagen. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr frei heute in der Musik, bis auf diese Flashback-Momente. Ja, habe ich einen recht breit gefächerten Musikgeschmack.
Ja, damit sind wir jetzt sogar ans Ende heute angekommen. Was kann ich machen, wenn ich noch mehr über dich und die Aussteigerhilfe erfahren möchte?
Also wir sind bei, also als Exit Deutschland, Facebook, Instagram und Co. überall vertreten. exit-deutschland.de ist unsere Homepage. Ansonsten, wer sich tiefer mit mir auseinandersetzen möchte oder auch mit meiner Frau, der gibt einfach mal den Namen Bennekenstein bei Google ein. Es gibt zwar einen Ort im Harz, der genauso heißt, bei YouTube würde ich sagen, gibt es zwar einen Ort im Harz, der genauso heißt, aber Da findet man auf jeden Fall vieles an Hintergründen. Und wenn es darum geht, dass vielleicht jemand zuhört, der oder die gerade denkt, ja, ich weiß nicht, ob ich einen Wandel in meinem Leben vielleicht gerade herbeiführen möchte, dann kann man sich durchaus auch erstmal anonym bei uns melden. Klar, wenn wir wirklich tätig werden sollen, müssen wir irgendwann wissen, mit wem wir da sprechen. Aber man kann durchaus erstmal anonym vorfühlen mit irgendeiner Fake-E-Mail-Adresse und uns erstmal auf diese Art und Weise beschäftigen. Und das würde ich auch allen empfehlen, die sich damit auseinandersetzen.
Und damit würde ich mich für heute bedanken für den Podcast, dass du die Zeit genommen hast, uns Rede und Antwort zu stehen.
Sehr gerne.
Und dann würde ich den heutigen Podcast auch beenden. Es war mir wie immer eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.